Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir kommen jetzt zur Siegerehrung des Wettlaufs. Gewonnen hat die Goldmedaille mit einem Rückstand von 3,5 Minuten der Timon.
Aber ich war doch als erstes im Ziel gewesen, warum kriegt er die Goldmedaille?
Danke.
Oh, ich sehe, das Wartezimmer ist schon wieder brechend voll. Wer ist denn als letztes gekommen? Sie dahin? Ja, da fangen wir mit Ihnen gleich an. Ihr wisst jetzt sicher, um was es geht. Um Erste und Letzte. Ganz genau. Das ist ja ein Sprichwort, das jeder kennt. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Das wird gebraucht, um vielleicht Gewinnern vor Überheblichkeit zu warnen oder aber auch Verlierern Mut zu machen, nicht aufzugeben und vielleicht das nächste Mal ein Gewinner zu sein. Manchmal wird es auch etwas zynisch gebraucht, wenn jemand vielleicht in einem sportlichen Wettkampf durch unsportliches Verhalten vom ersten auf den letzten Platz zurückgesetzt wird, disqualifiziert wird. Oder wenn im Aldi die Durchsage ertönt, es öffnet Kasse 2 für Sie. Und derjenige, der ganz hinten an der Schlange steht, sich ganz schnell aufmacht zu Kasse 2 und der Erste ist. Aber das Sprichwort, was wir so bildlich vielleicht auch kennen, das ist ein Vers aus der Bibel, den Jesus gesagt hat. So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Wir wollen uns den Text lesen, wo das steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Matthäus 20, ab Vers 1, da sagt Jesus, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten sie, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Soweit der Bibeltext. Rembrandt hat dazu ein Bild gemalt. Er hat ja einige biblische Geschichten gemalt. Hier ist das zu sehen, wie der Gutsherr und der Verwalter das Geld auszahlen, und im Hintergrund sind Leute, die sich darüber aufregen, dass sie eigentlich zu wenig bekommen haben. Das Original hängt in St. Petersburg, wer sich das mal ansehen möchte. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, das heißt ein Geschehen, welches nicht oder zumindest in diesem Moment so stattgefunden hat. Er erzählt es, um etwas praktisch zu verdeutlichen, seinen Zuhörern. Hier haben wir gelesen, es geht um das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, was ist das? Es entspricht in der Bedeutung der Formulierung dem Reich Gottes. Das Reich der Himmel ist der Ort, an dem Menschen durch die Gnade Gottes sein dürfen. Das Reich der Himmel ist das Ergebnis der Ablehnung Jesu, seinem Tod und seiner Rückkehr in den Himmel. Es kommt auch nur die Formulierung im Matthäusevangelium vor, wo ja Jesus im Besonderen als der verworfene Messias dargestellt wird. Also das Reich der Himmel ist der Platz auch unserer Zukunft und unserer Hoffnung. Und in den Himmel kommt, welcher sein Leben Jesus Christus übergeben hat, um Vergebung seiner Schuld gebeten hat und Jesu Geschenk angenommen hat. Und um dieses Reich der Himmel ging es auch vorher, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählte. Da fragte ihn nämlich ein Mann, was er tun müsse, um ewiges Leben zu bekommen. Und die Antwort darauf, die steckt in diesem Gleichnis. Aber von vorn. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es bleibt eine Ungerechtigkeit im Gleichnis. Das empfinden wir zumindest so. Das ist zutiefst menschlich. Vielleicht sind wir geprägt, auch als Kinder, vom Märchen Frau Holle. Da ist das ganz klar. Ist man fleißig, gibt es großen Lohn. Ist man faul, hat man Pech gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es keinen Lohn. Und dieses Verständnis, das wird hier vollkommen auf den Kopf gestellt. Wir lesen von einem Gutsherr, von einem Weinbergbesitzer. Also ein Mann hatte einen Weinberg, vielleicht so einen. Und der Weinberg ist ein ganz beliebtes Motiv in der Bibel, um den es viele Gleichnisse gibt. Um den Weinberg, den Weinstock, die Reben, die Frucht, die am Weinstock hängt. Und Israel ist eines der ältesten Weinbauländern der Erde, weil man biblisch dazu Bezug nehmen kann und weiß aus diesem alten Buch, dass in Israel schon immer Wein angebaut wurde. Und Jesus befand sich in der Gegend von Judäa. Ich war selbst noch nicht dort, aber ich habe gelesen, dass es dort Weinanbaugebiete gibt, um die Hügel von Judäa. Und vielleicht sitzt Jesus sogar in einem Weinberg, und er benutzt ganz alltägliche Dinge, Vergleiche, um seinen Zuhörern klarzumachen, was er ihnen sagen möchte. Ein Weinberg macht ja einiges an Arbeit. Wie der Name schon sagt, das ist keine Plantage, sondern das ist ein Berg. Da kann es auch mal steil sein, so wie hier an der Mosel ist das aufgenommen. Und ja, da ist es steil, da ist kein Schatten, da ist Handarbeit gefragt. Und ich glaube, da ist man als Arbeiter froh, wenn man nach 12 Stunden nach Hause gehen kann und hat was verdient. Der Weinbergbesitzer brauchte Arbeiter. Also geht er früh um 6 zum Arbeitsamt, Da stehen Leute draußen. Er sucht sich welche aus, verhandelt mit ihnen 50 Euro für 12 Stunden Arbeit. Sie sind einverstanden, gehen mit. Der Weinbergbesitzer arbeitet selbst nicht mit, sondern er geht um 9 Uhr wieder auf den Markt. Und da stehen wieder Leute. Und auch dies fordert er auf: Wenn ihr arbeiten möchtet, dann kommt mit. Aber mit dem Unterschied, es gibt keine konkrete Lohnverhandlung. Es gibt keine Versprechung von dem Wert her. Er sagt ihnen nur, ihr bekommt, was recht ist. Dasselbe macht er mittags um 12, nachmittags um 3 und kurz vor Schluss am späten Nachmittag um 5. Ein Unternehmer handelt anders, oder? Der weiß um den Aufwand und die Menge der Arbeit, die zu erledigen ist. Er kann das ganz genau einschätzen und ausrechnen, wie viele Arbeiter, wie lange dafür arbeiten müssen. Und dann stellt er gleich so viele ein, wie er braucht, und fertig. Wir sehen also, im Gleichnis geht es nicht um die Wirtschaftslehre, sondern um die Frage, wie man in den Himmel kommt. Das ist die wichtigste Frage dieser Welt. Der Gutsherr im Gleichnis ist Gott. Und der Weinberg ist das Reich Gottes, beziehungsweise, wie es beschrieben wird hier, das Reich der Himmel. Gott ist wie der Gutsherr zu jeder Zeit auf der Suche nach Menschen, die in seinem Reich zu Hause sein möchten und mitarbeiten möchten. Und Gott sucht und findet, auch 5 vor 12 oder eine Stunde vor Feierabend. Jeder ist angesprochen. Jeder darf im Weinberg arbeiten, beziehungsweise jedem steht Gottes Angebot der Rettung offen. Dann haben wir die zweite Gruppe, die Arbeiter, in diesem Fall die Tagelöhner. Tagelöhner sind Arbeiter, die kein festes Arbeitsverhältnis haben, sondern nur tageweise beschäftigt sind. Also sie gehen morgens auf diesen Platz, wo man sich Leute sucht, wenn man Leute zum Arbeiten braucht, und dort werden sie angesprochen. Und ja, das war damals so. Und kein festes Arbeitsverhältnis. Sie arbeiten für die Bedürfnisse des Tages. Daher vielleicht auch ein zweites Sprichwort: von der Hand in den Mund leben. Das heißt, was man verdient, ist sofort nötig für die Kosten des Tages beziehungsweise für die Kosten des nächsten Tages. Keine Rücklagen. Und unter den Arbeitern damals herrschte ein gnadenloser Wettbewerb. Also auch wenn das jetzt ein Gleichnis ist, so war ja die Realität damals wirklich. Die Besten und Stärksten wurden natürlich zuerst ausgewählt. Übrig blieben die Schwachen und die Kranken. Im Gegenzug, wer also als Arbeitgeber gutes Personal brauchte, der musste schon früh aufstehen. Je später am Tag, desto geringer die Qualität der Arbeitskraft. Die Menschen waren dann meist Ungelernte, weil vielleicht die Eltern selbst schon Tagelöhner waren und sie somit von Kind an auch zum Erwerb des täglichen Brotes mitarbeiten mussten und keine schulische Ausbildung oder irgendeine andere Ausbildung bekamen. Leider ist das in vielen Ländern der Erde heute immer noch so, wo Kinder arbeiten müssen und keine Perspektiven haben. Zum Beispiel in den Kobaltminen im Kongo. Kobalt wird gebraucht, damit unsere Smartphones hergestellt werden können und funktionieren. Oder in den Textilfabriken in Bangladesch, wo Kleidung für Europa genäht wird. In den Teppichfabriken in Indien, auf den Kakaoplantagen, auf der Elfenbeinküste, den Teeplantagen auf Sri Lanka, den Kaffeeplantagen in Guatemala oder bei der Recycling unseres Elektromülls in Ghana in Afrika. Ihr seht, wahrscheinlich hat jeder von uns heute Morgen schon mit Tagelöhnern oder mit Kinderarbeit zu tun gehabt. Die Verletzung von elementaren Grundbedürfnissen durch unser Wirtschaften ist meist unseren Augen entrückt. Und ich sage das auch nicht, um jetzt uns ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich will zeigen, dass wir an den Ungerechtigkeiten der Welt mit beteiligt sind, auch wenn wir es gar nicht möchten. Und auch wenn Ferien sind, sage ich mal den Kindern und Jugendlichen, ist es ein Vorrecht, eine Schulbildung oder eine Ausbildung zu haben, wofür du dankbar sein kannst und welches es zu nutzen gilt. Laut Forschungsinstitut der Arbeit in Nürnberg arbeiten heute auch in Deutschland etwa 1 Million Menschen als Tagelöhner. Wir bezeichnen das nur nicht mehr so, sondern es sind kurzfristig Beschäftigte. Aber sie stehen rechtlich weit über den Tagelöhnern in armen Ländern. Und wir können sehen, das ist kein Zustand aus längst vergangenen Zeiten, nur weil dieses Gleichnis schon 2000 Jahre alt ist. Die Arbeiter, die kamen zu unterschiedlichen Zeiten auf den Weinberg, um zu arbeiten, haben wir gelesen. Das heißt, die Arbeitsleistung war höchstwahrscheinlich auch unterschiedlich groß. Es kann natürlich sein, dass einer, der früh um 6 Uhr schon angefangen hat mit Arbeiten, sich so gut versteckt hat und gedrückt hat, dass er nur brutto 1 Stunde gearbeitet hat und einer der Letzten, der 1 Stunde gearbeitet hat, rangeklotzt hat und für 2 gearbeitet hat. Aber am Ende des Tages bekommt jeder seinen Lohn, wie ausgemacht. Die zuerst angeheuert wurden, bekamen ihren 1 Denar. Und die zuletzt an der Reihe waren, die bekamen, was recht ist. Es ist erstaunlich, der Weinbergbesitzer entschließt sich, allen den gleichen Lohn zu geben. Jeder bekommt 1 Denar. Das ist bei ihm, was recht ist. Der Weinbergbesitzer gibt allen Arbeitern genau den Lohn, der zur damaligen Zeit notwendig war, um eine Familie 1 Tag lang ernähren zu können. Der Tagelohn. Und die 12 Stunden gearbeitet haben, die brauchten diesen Lohn genauso wie die elf Stunden gestanden haben und nur 1 Stunde gearbeitet haben. Jeder bekam nicht das, was er verdient hatte, sondern das, was er brauchte. So ist Gott. Gott gibt jedem, was er braucht, nicht das, was er verdient hat. Das gilt für die alltäglichen Dinge und erst recht für das Ewige. Beim Reich der Himmel, bei der Ewigkeit, geht es gar nicht um die Frage, wer sich wie viel verdient hat. Den Himmel kann sich keiner verdienen. Nicht mal den allerletzten Stehplatz, ganz hinten, hinter der Säule, wo man nichts sieht und nichts hört. Aber unser Gerechtigkeitsempfinden bewertet doch anders. Jeder bekommt doch entsprechend dem, was er geleistet hat. Aber Gottes Gerechtigkeit beruht auf Gnade, nicht auf Leistung. Das Gleichnis endet interessanterweise in der Du-Form. Also vielleicht haben sich 20 beschwert. Der Gutsherr wendet sich aber 1 zu und sagt, ich handle nicht unrecht. Ich gebe dir das, was ausgemacht ist. Und ein Stück weit spricht das dann in der Du-Form auch uns an, dass auch wir aufgefordert sind, ebenso zu handeln. Jedem zu geben, was er zum Überleben braucht. Jeder von uns hat eine Verantwortung für das, was Gott uns anvertraut hat. Nun ist nicht jeder von uns Weinbergbesitzer oder beschäftigt 100 Arbeiter. Aber Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. In Vers 8 aber des Gleichnisses Da macht der Weinbergbesitzer doch einen strategischen Fehler. Als es zur Lohnzahlung kommt, macht er das ganz öffentlich. Zahlt allen Arbeitern den Lohn aus. Und dann fängt er auch noch mit denen an, die zuletzt gekommen sind. Das ist doch eigentlich klar, dass hier dieses Unrecht offensichtlich wird. Mehr Leistung, mehr Lohn. Anstrengung, Fleiß, Aufwand müssen sich finanziell lohnen, zu meinem Vorteil. Das ist gerecht. Das kennen wir aus unseren Tagen, denke ich. Sie beschweren sich beim Chef. Heute geht man vielleicht zum Betriebsrat oder zur Gewerkschaft. Und er sagt, sieh mal in deinen Arbeitsvertrag, guck mal, was da drin steht. Du hast ganz genau bekommen, was ausgemacht war. Ich habe mich an den Vertrag gehalten. Kein Arbeitsgericht würde einer Klage des Arbeitnehmers stattgeben. Der Gutsherr hätte den Letzten sogar doppelt so viel geben können. Er kann mit dem Seinen machen, was er will. Das geht in Deutschland nicht so einfach. Da gibt es ein Gleichbehandlungsgesetz. Wäre das Gleiches heute, dann hätte es der Gutsherr wahrscheinlich nicht so einfach. Aber ein kluger Chef, ein kluger Gutsherr, sagt doch nicht, wer wie viel verdient, oder? Soweit müsste er die Menschen oder seine Angestellten doch kennen, dass es unklug ist. Es war doch vorhersehbar, dass das Spannungen im Kollektiv hervorbringt. Heute wird der Lohn überwiesen. Es gibt eine Lohnbescheinigung im zugeklebten Briefumschlag. Eine öffentliche Lohnzahlung wäre eine Verletzung vom Datenschutz. Ich habe dazu mal was nachgelesen, wie man sich verhalten soll. Also ich weiß nicht, was ihr verdient. Ich habe mich da mit niemandem unterhalten. Habe auch nicht das Bedürfnis. Auf jeden Fall stand da geschrieben, ob man im Gespräch unter Kollegen über die Höhe des eigenen Gehalts reden darf, hängt vom individuellen Arbeitsvertrag ab. Enthält dieser dazu keine Regelung oder nur eine allgemeine Verschwiegenheitsklausel zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, unterliegt der Arbeitnehmer beim Austausch eigener Gehaltsdaten keinen Beschränkungen. In Arbeitsverträgen findet sich allerdings häufig Verschwiegenheitsklauseln, die Mitarbeiter explizit verpflichten, über ihre Vergütung Stillschweigen zu bewahren. Anders bei Mitarbeitern der Personalabteilung, diese dürfen weder unter Kollegen oder in sonstigem Kreise nach Feierabend über Gehaltsdaten sprechen, die ihnen während der Arbeit zur Kenntnis gelangt sind. Mitarbeiter der Personalabteilung unterliegen dem Datengeheimnis. Das heißt also, man darf eigentlich nicht drüber sprechen. Seit 2017 gibt's aber zum Beispiel auch ein Entgelttransparenzgesetz. Der Arbeitgeber muss Frauen mitteilen, was Männer verdienen, die einen ähnlichen Job machen wie sie. Und Männern umgekehrt den Lohn von Frauen. Das heißt, der Ungerechtigkeitsgedanke der Entlohnung vom Gleichnis ist brandaktuell. Männer bekommen für die gleiche Arbeit mehr Lohn als Frauen. Im Osten muss man für das gleiche Geld mehr arbeiten als im Westen. Hast du dich schon mal darüber beschwert? Aber zurück zum Bibeltext. Die Arbeiter der ersten Stunde, die beschwerten sich. Aber die beschwerten sich eigentlich nicht, dass sie zu wenig bekamen, sondern die anderen zu viel. Die Gleichmacherei, die stört sie, weil sie sich abgewertet fühlen. Meine 12 Stunden Arbeit sollen auf einmal genauso viel wert sein wie die eine Stunde des anderen. Sie fühlen sich deswegen zu Recht benachteiligt, wenn es um den Vergleich Lohn und Leistung geht. Stellt euch mal vor, das macht die Runde. Alle bleiben bis 17 Uhr zu Hause, gehen dann auf den Markt, um nur eine Stunde arbeiten zu müssen. Warum 12 Stunden arbeiten, wenn man für eine Stunde genauso viel bekommt? Und schon sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Warum mit einem Billiglohnjob abmüden, wenn ich mit Hartz IV genauso viel Geld bekomme? Sozialpsychologen haben herausgefunden, dass es bei der Belohnungsverteilung in einem gewissen Rahmen nicht darauf ankommt, wie viel man bekommt, solange man mehr als der andere hat. Also es geht nicht um die Höhe, sondern Hauptsache, ich habe mehr als der andere. Und es gibt noch viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, als ungerechten Lohn oder Kinderarbeit, die wir erleben und worüber wir uns vielleicht ärgern. Doch Gott lässt diese Dinge zu. Und was tun wir? Erkennen wir uns in den ungerecht behandelten Arbeitern wieder? Wie oft schimpfen wir vielleicht über die Ungerechtigkeiten in der Welt oder die uns persönlich betrifft? Oft vielleicht sogar zu Recht? Beschweren wir uns laut und sagen, also das geht so überhaupt nicht. Wie kann der die Goldmedaille gewinnen, wenn ich schneller war? Sagen wir dann so richtig unsere Meinung und dass wir genau wüssten, wie es eigentlich besser wäre und wie es eigentlich gerechter wäre. Und wenn da jemand anders zu entscheiden hätte oder ich, dann würde das viel besser laufen. Messen wir unsere Gerechtigkeit am anderen und ist vielleicht Neid der Maßstab dabei? Ich persönlich kenne das von mir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Heißt es hier im Vers 15. Sagt der Gutsherr oder sagt Gott, darf ich mit dem, was ich habe, nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch über meine Güte? Gott ist souverän. Ich habe keinen Anspruch auf irgendetwas, dass ich mich überheben könnte oder Gott sagen kann, wie er zu handeln hätte im Vergleich zum anderen. Papst Benedikt XVI. Bezeichnet sich selbst in seiner ersten Rede nach seiner Wahl zum Papst als einfacher und bescheidener Arbeit im Weinberg des Herrn. Wenn ein Mensch das ernst meint, dann hat er was verstanden von Gott. Auf den Gedanken, wer der Größte bzw. der Erste ist, antwortet Jesus einmal, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Bin ich gern Diener und freiwillig? Bin ich so ein einfacher und bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn? Noch etwas Interessantes. Die Kurzarbeiter, die kommen gar nicht zu Wort. Aber wie werden sie das empfunden haben, dass sie genau den gleichen Lohn bekommen wie die, die so lange gearbeitet haben? War es ihnen vielleicht peinlich? Sie haben sich sicher gefreut über dieses unverdiente und unerwartete Geschenk. Sie gehen nicht verärgert nach Hause, sondern dankbar. Zum Fazit des Gleichnisses möchte ich zwei Anwendungsgedanken zu den ersten und den letzten nochmal zusammenfassen. Mit dem Reich der Himmel ist es so, gleicher Lohn für alle, wenn es um das Geschenk des ewigen Lebens geht. Egal, wie lange jemand Christ ist und welche Leistung er vielleicht gebracht hat oder welche Früchte der Arbeit zu sehen sind, welche Erfolge. Der sich ein Leben lang aufgeopfert hat, der bekommt das Gleiche wie der sich erst auf dem Sterbebett zu Gott gewendet hat und Rettung erfährt. Der eine Denar im Gleichnis ist die Eintrittskarte ins ewige Leben. Die Arbeiter sind Gottes Kinder, Gottes wahre Kinder. Sie finden zu unterschiedlichen Zeiten zum Glauben, aber trotzdem wird ihnen allen die gleiche Liebe Gottes gegeben. Gott wendet sich den zu spät kommenden, den Sündern zu. Die zuerst da waren, die Frommen, brauchen aber deshalb keine Angst zu haben, dass ihnen etwas genommen wird, denn sie bekommen den vereinbarten Lohn. Ich dachte dann noch an die Worte, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Und die späten Arbeiter, die sagen nicht, also wegen einer Stunde mache ich mir die Hände nicht erst dreckig. Was werde ich da schon verdienen? Das lohnt sich nicht mehr. Und sie werden dafür belohnt. Solange du lebst, ist es nicht zu spät, Gottes Gnade der Rettung anzunehmen. Das Reich der Himmel ist auch keine Vorstellung von einer fernen Zukunft, sondern eine unmittelbare Erwartung. Für Christen das, was als nächstes kommt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus auch einmal. Die Bibel sagt natürlich auch etwas über Belohnung dafür, wie wir unser Leben als Christ geführt haben. Aber das wäre wieder ein neues Thema. Ein kurzer zweiter Vergleich. Die ersten Arbeiter könnten auch für Heuchler stehen. Sie besitzen keinen wirklichen Glauben, sie sind neidisch und ungerecht gegenüber den Mitmenschen. Sie dienen dem Geld und nicht der Nächstenliebe. Sie erheben sich über die Vereinbarungen mit dem Herrn, mit dem Gutsherrn oder mit Gott und sie bekommen genug und genauso viel und sind doch unzufrieden. Sie wollen mehr Gerechtigkeit und sind doch selbst ungerecht. Es mag zwar jetzt den Anschein haben, dass die Nachfolger Jesu, also auch wir, die wegen ihres Glaubens willen Nachteile auf sich nehmen, die Letzten sind. Doch dafür wird ihnen in der Ewigkeit alles gehören und sie werden die Ersten sein. Umgekehrt werden die, die jetzt alles besitzen, alles zu besitzen scheinen, eines Tages feststellen, dass sie alles verloren haben. Sie werden die Letzten sein. Zu welcher Gruppe zählst du dich? Zu den Ersten oder zu den Letzten? Du hast es selbst in der Hand. Amen.